Guten Morgen auch von meiner Seite aus. Wir haben gerade ein fantastisches Lied gesungen. Jesus, dir nach, weil du rufst. Dir folgen, weil du bist, der du bist. Und das ist etwas, ja, was uns so im Alltag ja ganz oft verloren geht, dass wir wirklich dem Herrn Jesus nachfolgen, so ganz bewusst nachfolgen. Und ich möchte uns heute in einen sehr langen Bibeltext mitnehmen, wo ich auch nur einige kurze Anmerkungen zu machen möchte. Es ist, soweit ich das übersehen kann, die längste aufgeschriebene Rede unseres Herrn. Und das ist die Bergpredigt. Und wenn wir uns die Bergpredigt einmal angucken und wenn wir sie einfach jetzt einmal lesen, dann ist das schon etwas, ja, was wirklich die unterschiedlichsten Bereiche unseres Lebens betrifft. Und immer wieder, wenn ich die Bergpredigt für mich so lese, stelle ich fest, dass ich ja an irgendeiner Stelle wieder letztlich neu anfangen muss. Dass irgendein Thema, was in der Bergpredigt gesagt ist, in meinem alltäglichen Leben vielleicht gerade da oder auch schon längere Zeit einfach zu kurz kommt und wo ich dann einfach neu drüber nachdenken muss, mich neu ausrichten muss auf den Herrn Jesus. Und wir wollen diesen Text jetzt einmal lesen. Das ist Matthäus Kapitel 5 bis Kapitel 7. Und mir kommt es heute mehr darauf an, den Bibeltext reden zu lassen, als dass ich rede. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Das ist schon mal so ein Punkt, das ist nicht irgendetwas Geheimes, was unter der Decke so ein bisschen weiter erzählt wird. Nein, er lehrte sie und sprach. Und wir alle haben in der Schule mal irgendetwas gelernt, was uns das ganze Leben begleitet. Und genauso stelle ich mir das hier auch vor, dass einfach unser Herr Jesus mit diesem Gedanken, dass er ihnen etwas mitgibt, was sie für ihr Leben brauchen, dass er das jetzt im Folgenden sagt. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Es kommt ein Themenwechsel. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell, und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und jetzt kommt ein ganz interessanter Abschnitt, wo der Herr Jesus ja das Alte und das Neue vergleicht. Das Alte Testament, das Gesetz und das, was er bringt. Vers 21, Kapitel 5, Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, dem Hohen Rat verfallen sein wird, wer aber sagt, du Narr, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Ein hartes Wort, aber vom Herrn Jesus ausgesprochen. Auch da lasst uns wirklich darüber nachdenken, wie wir miteinander umgehen. Vers 23. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch die letzte Münze bezahlt hast. Weißt du vielleicht irgendetwas, wo du gegenüber einem anderen schuldig geworden bist? Wo du eigentlich um Vergebung bitten müsstest, weil du genau weißt, dass du dich falsch verhalten hast? Dann geh hin, versöhne dich mit ihm. Das steckt hier hinter. Dann geh hin und kläre das, damit du nicht verurteilt wirst. Das Thema Vergebung bleibt immer wieder ein ganz wichtiges Thema. Vers 27. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und werf es von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht schwören, du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist die große Königsstadt. Noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede ja, ja, nein, nein. Was darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Können die Menschen sich auf deine Rede verlassen, dass wenn du ja sagst, das auch wirklich bei dir ja ist, und wenn du nein sagst, dass das nein ist? Das ist eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, gerade so im alltäglichen Leben. Kapitel 5, Vers 38. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, den lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geht zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und wieder eine Frage möchte ich an dieser Stelle in den Raum stellen, die du dir selbst beantworten kannst. Da, wo du vielleicht mit Menschen Probleme hast, wo du ja nicht auf einer Wellenlänge bist, wo sie nicht unbedingt vielleicht dein Feind sind, aber trotzdem, wo du gar nicht so richtig mit ihnen zurechtkommst, sei es in der Gemeinde, sei es in der Nachbarschaft, auf dem Arbeitsplatz, in der Schule, wo auch immer, hast du schon mal für sie gebetet? Hast du schon mal ganz bewusst Gott darum gebeten, dass er dir die Liebe zu deinem Feind gibt, zu dem, der dir nicht so liebt? Das nächste Thema, Kapitel 6, Vers 1. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmel ist. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Eine ganz klare Zusage. Nimm sie doch auch wirklich so an von Gott. Kapitel 6, Vers 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen ist, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Auch in diesem Absatz die Frage des Betens, wem geben wir die Ehre, unserem Vater im Himmel, denke ich, das ist wichtig, aber gerade auch, und hier spricht der Herr Jesus es auf der anderen Seite an, dass wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Vom Fasten, Kapitel 6, Vers 16. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihre Gesichter, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Menschen als ein Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Kapitel 6, Vers 19. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Gerade in unserer Gesellschaft, ja, vielleicht ein sehr schwieriges Thema. Aber lasst uns Gott fragen, damit wir mit dem, was er uns anvertraut hat, richtig umgehen. Und lasst uns auch an der Stelle wirklich ihm, ja, die Möglichkeit geben, dass er es ist, der uns auch in diesem Thema führt. Vers 22. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Und wenn wir das so lesen, ist das auch eine, für mich immer wieder eine große Herausforderung hier, ja, auf der einen Seite sich ganz und gar wirklich auf Gott zu verlassen, dass er versorgt, aber auch den Verstand nicht auszuschalten. Das ist ein Spannungsfeld, in dem wir leben. Ja, und das ist ein spezielles, glaube ich, Spannungsfeld für uns Deutsche, in dem wir leben, weil es uns so gut geht, dass wir immer wieder diese Frage haben, wo sammeln wir unsere Schätze? Wie vertrauen wir auf Gott für morgen? Und wenn hier steht, seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, das ist eine Herausforderung für mich und vielleicht für dich auch. Jetzt geht es wieder um das Zusammenleben. In Kapitel 7, Abvers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr misst, wird euch zugemessen werden. Und ich möchte es an dieser Stelle einfach ganz persönlich nochmal diesen ersten Vers lesen. Richte nicht, damit du nicht gerichtet werdest. Denn mit welchem Gericht du richtest, wirst auch du gerichtet werden. Und mit welchem Maß du misst, wird auch dir zugemessen werden. Und jetzt geht es auch in der Du-Form weiter. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist? Den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen von den Schweinen, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Kapitel 7, Abvers 7. Bittet, und es wird euch gegeben werden. Suchet, und ihr werdet ihn finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Und an dieser Stelle wirklich diesen Hinweis, wenn du auf der Suche danach bist, wer Gott ist, wenn du vielleicht auch in dieser Adventszeit darüber nachdenkst, wer ist Jesus Christus? Und erst recht, wenn wir jetzt Weihnachten haben, darüber nachdenkst, warum ist Jesus Christus auf diese Erde gekommen und das aufrichtig tust und wirklich Gott suchst, dann wird er sich von dir finden lassen. Und am besten suchst du ihn immer noch in seinem Wort, denn das ist die Wahrheit, die er uns mitgegeben hat, die er uns als Richtschnur für unser Leben gegeben hat. Lies darin unter Gebet und du wirst Gott finden. Und Lydia und ich, wir haben es selber erlebt, dass ein Mensch, ihr kennt ihn auch, der Arthur Jung seinerzeit, einfach nur durch das Lesen der Bibel zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Weil Gottes Wort ist mächtig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es möchte ja dir zeigen, wer Gott ist, in seiner Gerechtigkeit, aber auch in seiner Liebe und in seiner Gnade, damit auch du ihn erkennst und damit du durch Jesus Christus Heil findest für die Ewigkeit. Kapitel 7, Abvers 12 ist eigentlich ein Sprichwort, was wir heute auch noch im Deutschen kennen. Also nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihn hineingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Aber da wünsche ich dir, wenn du ihn noch nicht gefunden hast, diesen schmalen Weg, der zum Leben führt. Ja, und da komme ich wieder zurück auf den Absatz vorher, dass du Gott darum bittest, dass er dir diese enge Pforte zeigt, dass er dir zeigt, wie du den Weg zum Leben finden kannst. Und gerade auch zu diesem Thema, wenn du da Fragen hast, sprich einen hier aus der Gemeinde an. Und wir können gemeinsam die Bibel lesen, wir können gemeinsam darüber nachdenken, wie das ist mit der engen Pforte, auch wie es ist mit der breiten Pforte. Aber mit dem breiten Weg. Aber lasst uns wirklich darüber nachdenken, dass wir durch die enge Pforte zum Leben geführt werden, geführt worden sind, damit wir ihn einmal sehen werden, unseren Herrn und Heiland. Matthäus 7, Abvers 15. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und das ist etwas, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Das ist etwas, in dieser Gefahr stehen wir, ja, gerade auch in unserer Wohlstandsgesellschaft ganz stark. Wenn man sich überlegt, wie sich das Christentum und wenn man das aus dem Missionsbereich her sieht, wie sich das Christentum verändert hat in den letzten 20 Jahren, wie viele Menschen kommen und meinen, sie müssten die Bibel neu auslegen. Es geht dahin, dass man, ja, den Sühnetod vom Herrn Jesus, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, wo wir heute Morgen in der ersten Stunde ja darüber nachgedacht haben, dass man den einfach ignorieren will, das war doch gar nicht notwendig, wie kann Gott denn so etwas tun? Dass man viele Dinge, die Gott in seinem Wort niedergelegt hat, einfach über den Haufen wirft und sagt, das war alles nicht so gemeint, dass man die Bibel letztlich anfängt zu zerschneiden. Alles das, was einem nicht passt, ist nicht Gottes Wort, sondern ist von Menschen hinzugefügt und man nimmt nur noch das, was einem passt. Lasst uns da ganz vorsichtig sein und ganz wachsam sein, weil es sind die kleinen Schritte und wir merken es gar nicht. Ich glaube, im letzten Jahr, also 2024, war mal eine Umfrage in IDEA, wie viel denn von den Namenschristen und auch wiedergeborenen Christen noch daran glauben, dass Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes ist. Das war erschreckend. Selbst von den sogenannten evangelikalen Christen, die da befragt worden sind, waren es, soweit ich das noch im Kopf habe, nur zwei Drittel, also 66% etwa. Und andere sagen, alle anderen sagen, Jesus war ein Mensch wie du und ich. Nein, Jesus Christus war der Sohn Gottes, der gekommen ist, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Das heißt, wir brauchen wirklich diese Beziehung zu unserem Herrn und Heiland. Wir müssen erkannt haben, dass er für unsere Sünde gestorben ist. Es reicht nicht, dass wir vom Kopf her wissen, ja, was in der Bibel steht oder was der Herr Jesus gerne haben möchte oder Gott gerne haben möchte, sondern dass wir wirklich von Herzen glauben, dass er es ist, der Herr Jesus, der uns versöhnt hat mit einem heiligen Gott. Und dass wir sündige Menschen sind und nie eine Chance gehabt hätten, zu ihm zu kommen, zu dem heiligen Gott. Aber jetzt Kinder Gottes sein dürfen, weil der Herr Jesus für uns unsere Sünde getragen hat. Unsere Sünde, man kann es mit einem Wort sagen, gesühnt hat. Sie ist weg, wir sind begnadigt in dem Herrn Jesus. Kapitel 7, Abvers 24. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus, und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel und sein Fall war groß. Eigentlich ein ganz praktisches Beispiel. Können wir uns gut vorstellen, was passiert, wenn ein Haus kein Fundament hat, wenn ein Haus auf Sand gebaut ist. Und wir wissen auch, was passiert, wenn ein Haus auf Felsen gebaut ist, dass es eben nicht so leicht zu zerstören ist. Und der Herr Jesus nimmt dieses ganz einfache Beispiel, um mich und auch dich in diese Verantwortung zu nehmen. Wir haben jetzt seine Worte gehört und es liegt an uns, sie umzusetzen. Es liegt an uns, und den Vergleich habe nicht ich gemacht, sondern den hat der Herr Jesus hier selbst gemacht, ob wir ein kluger Mann oder ein törichter Mann, eine kluge Frau oder eine törichte Frau sind. Und wenn der Herr Jesus das sagt, dass wer auf ihn gebaut hat, wer also auf das, was er gesagt hat, wirklich baut in seinem Leben, dass er nicht umfällt, und dass er auf Felsen gegründet ist, dann ist das so. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Staunen wir auch über diese Worte des Herrn Jesus, die er hat so niederschreiben lassen? In der ersten Strophe des Liedes haben wir gesungen, du gibst mir Mut und Kraft zum Ausbruch. Ich muss mir nicht mehr selbst im Wege stehen, will Altes, was mich festhält, lassen und dir gehorsam sein und gehen. Ich wünsche uns, dass wir wirklich kluge Leute sind und darüber nachdenken, was Gott uns hier in seinem Buch, in diesen drei Kapiteln, hat aufschreiben.